Hi, babe. Wanna go private?
Yeah, when I was little, I would always choose like the weakest boy in the class, like the one that got picked on the most. And I would request play dates with him. And I would just torture him.
I bet you wanna come on my ass, don't you?
Put it out on your tongue.
Wouldn't that be torture? Know that I'm so close.
Kaffeemann, PVT Chat oder bei uns heißt der Cam Girl, der Film, den wir hier heute besprechen und von dem ich gleich mal sagen will, er hat mich aus und uns, kann ich auch schon vorwegnehmen, aus den Socken gehauen. Es ist genau ein Film, wie wir ihn lieben, aber nicht erwartet hätten und gerade nicht von der Prämisse aus. Man hätte das vielleicht auch, wenn man vorher schon mal nachgeguckt hätte, sehen können. Der lief auf ein paar Festivals und hat auch schon einige recht gute Kritiken hier und da bekommen. Aber für mich war es so, mein Erlebnis, die E-Mail kommt, hey, Meteor Filmverleih bringt PVT Chat bzw. Cam Girl in Deutschland als Video on Demand auf den Markt. Möchtet ihr einen Online-Screener gucken? Und die meisten Online-Screener, die wir bekommen von Filmen, die jetzt nicht so namhaft sind, wo man nicht schon viel von gehört hat vorher oder die nicht von irgendwelchen ganz großen Studios kommen, waren in letzter Zeit in der Corona-Pandemie meistens wirklich eher so, das wäre früher aber auch nicht im Kino gelandet. Und gerade wenn das dann so einen aufreizenden Titel wie Cam Girl hat, dann denkt man sich so, okay, das ist so eine Sache aufgrund des Titels, weil man das dann direkt auch in diese Schmuddelecke verortet, sagt man sich dann so, das könnte Zuschauer ziehen, wenn man das rausbringt, nur wegen dem Titel oder nur wegen dem Poster, bringen wir das halt noch schnell hier in der Pandemie raus, wo eh nicht so viele Filme erscheinen, obwohl die Konkurrenz dann nicht so nachkommt. Und ja, so ein bisschen war das so meine Erwartungshaltung. Ah, die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt so ein sehr billig produzierter oder so ein bisschen, guck mal, so peinlich berührt vor sich hin Film ist, erschien mir sehr hoch. Dass dann genau das Gegenteil eintritt, das ist wirklich für mich vielleicht einer der besten Filme des Jahres, vielleicht der beste Film des Jahres ist. Ich bin schon extrem euphorisiert. Das Ding ist ein Meisterwerk. Lasst euch das jetzt schon gesagt sein. Und lieber Kaffeemann, kannst du mir zustimmen?
Ich merke schon, die Superlativen nehmen kein Ende. Lange Rede, kurzer Sinn. Als ich fragte, was für einen Film sehen wir denn heute, meintest du, das ist ein Film, es handelt sich um irgendeinen Kunstfilm anscheinend, geshootet und Regie führt hier irgend so ein Punk-Rock- oder Rock-Band-Leader. Der ist auch in der Indie-Szene und in der Art-Szene in New York als Fotograf irgendwie tätig und naja.
Ich sagte auch, dass ich den Trailer gesehen habe und mein Eindruck so ein bisschen ist, das könnte wieder so ein Filmstudentenartiger, gut gemeinter, aber dann doch eher amateurhafter Film am Ende sein.
Also
mein Erst-Vorab-Eindruck.
Und du meintest auch ganz stark Low-Budget, Ultra-Low-Budget.
Ja, ja.
Also so hörte sich das auf jeden Fall an.
Ich glaube, schon sehr früh haben wir gar nichts mehr sagen müssen. Wir wussten, dass wir beide den Film lieben. PVT Chat, was so die Abkürzung für meinen Begriff ist für Private Chat oder wie er bei uns heißt, Cam Girl, nimmt schon natürlich einen großen Teil vorweg, was in dem Film passiert. Wir sehen eine Person, die in einem Erotik-Chat mit einer, also einen männlichen Hauptdarsteller, der in einem Erotik-Chat mit einer Domina regelmäßig Kontakt hat und ihre Dienste in Anspruch nimmt über diese Webcam-Kommunikation. Das ist ein Aspekt, der das Setting darstellt, aber gleichzeitig ist er auch eine Person, die online spielsüchtig ist, kann man sagen. Gerade Blackjack ist so sein Fokus. Und hier geht's schon los, dass es schwierig ist, den Film zu beschreiben, ohne zu viel vorwegzunehmen, aber auch ohne ihn in eine Ecke zu stellen. Weil, auch wenn man jetzt so sagt, Webcam-Sex-Setting oder Spielsucht-Online-Setting, hat man bei diesem Film nie das Gefühl, dass er versucht, ein gesellschaftliches Problem darzustellen oder irgendwie eine anders geartete Tiefenpsychologie aufzubauen, sondern eher im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, er versucht zu sagen, ach übrigens, in diesen Milieus oder bei Leuten, die dazu neigen, diese Form von computerisierten intimen Leben und Hobbys zu pflegen, gibt es auch noch andere Seiten. Es gibt auch noch etwas vielschichtigere Geschichten, die nicht Psychosen sein müssen oder Probleme sein müssen, sondern die einfach auch für sich betrachtet ein einzelnes Vakuum sein können, das für sich selbst steht. So würde ich es halt zusammenfassen. Es ist, wenn du dir vorstellst, es ist ein Film, der sehr zentral von jemandem handelt, der Webcam-Sexdienste in Anspruch nimmt und Online-Glücksspiele spielt, dann vergiss alles, was du aus anderen Filmen darüber kennst oder was du in Spiegel Online-Artikel über diese Themen liest, sondern lass dich einfach auf eine einzigartige Geschichte ein, die am Ende gar keine Verurteilung oder Beurteilung bedarf, sondern die für sich selbst, wo du einfach am Ende sagst, das war wieder ein crazy Trip, und ein Vergleich, den ich dazu ziehen würde, ist halt Safety Brothers, Good Time. Du guckst es, du erlebst es, du hast das Gefühl, du bist in ein Leben geschlüpft, das du wahrscheinlich selber nicht führst, aber das sich echt anfühlt, das verrückte Wege nimmt, aber das kein Abbild der Gesellschaft sein soll.
Ich glaube, immer wieder kommen wir zu dem Punkt zurück, an dem wir merken, dass wir die besonders guten Filme oder die wir als besonders wertvoll erachten, dass sie unglaublich schwer in Worte zu fassen sind oder dass sie schwer zu beschreiben sind.
Ohne sie kaputt zu machen.
Ohne sie kaputt zu machen und auch ohne Beschreibungen vorzunehmen, die ein falsches Bild liefern. Hättest du mir am Anfang gesagt, es handelt sich um einen spielsüchtigen Blackjack- oder Online-Poker-süchtigen Mit-30er, der vor seinem MacBook Air sitzt und da Blackjack spielt und ab und zu sich Kontaktaufnahmen mit Camgirls beschafft und dazu dann auch offensichtlich masturbiert, was hier übrigens ganz grafisch dargestellt wird.
Ich kann es nicht ganz verifizieren. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht eindeutige Aussagen des Regisseurs hast, aber ich habe immer wieder gehört, zumindest von Dritten, es war wirklich echt masturbiert und nicht ein Filmtrick oder so. So wie es im Film zu sehen ist, kann man es sich auch vorstellen.
Wenn wir uns die Frage jetzt stellen oder wenn du gefragt hast, man kann nicht verifizieren, ob es wirklich so ist oder ob hier Doubles benutzt wurden, können wir uns eigentlich nur die Frage stellen oder sie im Vornherein schon beantworten mit, es ist völlig irrelevant. Ich glaube, ich habe mir zu keinem Zeitpunkt die Frage gestellt, oh, ist das jetzt echt? Oh, das ist aber schockierend, was wir gerade sehen. Sogar bei von uns sehr gelobten Regisseuren, wie zum Beispiel von Trier und so weiter, Nymphomaniac, wo ja, glaube ich, teilweise Sachen nachempfunden wurden oder halt Doubles benutzt wurden, da hat oder haben diese einzelnen sehr sexuell visuellen Szenen ja auch einen großen Schockwert. Und hier, ich glaube, das hat der Regisseur in einzelnen Interviews auch nochmal selbst erwähnt, er war sehr darauf bedacht, eine gewisse Normalität zu wahren, die hier stattfindet und die, glaube ich, in jedem normalen Leben, auch wenn es mit dieser Computersexualität zu tun hat oder sei es Masturbation und andere Sachen, es hat ja eine gewisse Normalität in sich, die in sich ruht. Und ich kann wirklich mit absoluter Sicherheit sagen, ich kann mich an keinen Film in meinem gesamten Leben erinnern, wo eine so visuelle Sex- oder Masturbationsszene oder wo man so visuell alles wirklich gesehen hat, es hatte nicht einmal diesen Anschein, A, wir wollen schocken oder B, wir wollen es zeigen, um es zu zeigen. Es war einfach nur Teil der Szene und man hat es einfach nur wahrgenommen und es hat einen in den Bann gezogen, aber dann war es auch wieder gut. Also es wurde niemals hier die Frage gestellt, oh, war das jetzt zu viel oder oh, was habe ich denn dann gesehen? Es war wirklich nur absoluter homogener Teil der Geschichte.
Vor allem, weil auch wir ja vorher schon so Sachen sehen, wie die Hauptfigur mit diesem Camgirl interagiert. Sie hält dann ihre glimmende Zigarette direkt in die Kamera und er hält dann seine Zunge an seine Kamera, als wenn sie ihre Zigarette an seiner Zunge ausdrücken würde und solche Sachen. Vielmehr ist doch die Frage am Ende, wird hier jemand degradiert? Sei es jetzt der Schauspieler, der das spielt, oder die Figur, die er darstellt. Und bei beiden Sachen kann man so, wie der Film es zeigt und wie der Film es aufbaut, sagen, ganz im Gegenteil. Es ist nur natürlich und es ist nur sinnvoll, dass wir das so sehen, wie wir sehen. Bei, ich glaube, 9 von 10 anderen Filmen hätte ich aber genau gegenteilig geurteilt. Hätte ich genau gesagt, hier ist es Effekthascherei. Hier hat die ganze Sexszene eigentlich nichts zu suchen. Aber in diesem Film war es halt gerade die Gesamtauthentizität, die er auch mit jeder Faser lebt. Und das fängt ja auch schon damit an, dass er nicht gedreht ist mit den krassesten Cinema, Arri Alexa, was weiß ich, Kameras, sondern ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, welche Kameras verwendet wurden, aber es kommt mir so vor, als ob das im Grunde jede einigermaßen wertige Consumer-Spiegelreflexkamera oder halt auch so eine, weiß nicht, Sony Alpha irgendwas gewesen sein könnte mit einem sehr guten Objektiv. Es ist cinematisch, es ist sehr gut gedreht und vor allem, also ich finde es fantastisch gedreht, wegen der Kameraperspektiven, wegen der Linse, die gewählt wurde, wegen der Schnitte auch. So kommt der Eindruck zustande, dass ich da was unheimlich filmisch toll Erzähltes sehe. Aber wenn man jetzt nur die reine objektive Bildqualität betrachtet, hat man gerade in dunkleren Szenen sehr viel Rauschen, im digitales Rauschen auch im Bild und solche Sachen, was so darauf hindeutet, dass es halt nicht eine typische Kinofilmproduktionsart ist, die da gewählt wurde, sondern es sollte schon so ein bisschen edgy und authentisch sein, ein bisschen dreckiger sein und ein bisschen auch vielleicht mit normaleren Mitteln umgesetzt sein. Ohne dass am Ende ich sagen würde, dass es Abstriche waren, die da gemacht wurden, sondern im Gegenteil, es hat für diesen Film besser gepasst als alles, was clean gewesen wäre.
Hier wurden wirklich die besten verschiedenen Elemente von verschiedenen Arten zu filmen eigentlich vereint. Der Regisseur selbst, um ihn auch nochmal beim Namen zu nennen, Ben Hosey, hat, glaube ich, öfters auch als Inspiration oder als favorisierte Filme und Filmmaker zum Beispiel Terrence Malick erwähnt, den wir auch schon oft besprochen haben. Und wir haben ja beide gesagt, oder uns beiden wurde sofort eigentlich klar, hier wurde eine ähnliche Technik oder eine ähnliche filmische visuelle Darstellung gewählt, und zwar von dieser weiten Linse, die sehr nah an den Objekten und Subjekten dran ist, aber durch diese Weitwinkligkeit trotzdem ein komplett im Raum dastehen lässt und einen in die Welt eintauchen lässt. Und somit wurde man auch nie eigentlich zu nah an solche Sachen rangelassen, wo man sich dann sagt, oh, das ist mir jetzt irgendwie unangenehm oder jetzt möchte ich eigentlich gar nicht mehr weiter hingucken. Man war einfach nur in den Bann des Films gezogen und man wollte wissen, wie es weitergeht. Und ich meine, gerade so ein Film mit so einem Thema bietet unglaublich viele Fettnäpfchen und also es ist ein konstanter Spießrutenlauf, den man da eigentlich geht. Besonders in diesem, also ich möchte es ja kaum sagen, aber Indie-Film/Arthouse-Genre, da gibt es unglaublich viele Risiken, die man eingeht. Und jedes Mal weicht der Film wirklich gekonnt solchen Sachen aus. Und wenn man sich nur vielleicht erinnert fühlt an irgendwelche negativen Sachen, die man mal gesehen hat, wird man sofort eines Besseren belehrt. Und also jedes Bild ist, es wirkt spontan, aber man weiß, da stecken wirklich Gedanken dahinter.
Die Schauspieler haben sich ja auch einfach extrem committed. Also der Hauptdarsteller sowieso, nicht nur aufgrund der ganzen Nacktheit und Intimität, die in dieser Rolle dann steckt, die auch in dem Film sehr explizit gezeigt wird, sondern auch, dass er diese Rolle gelebt hat. Und wir haben ja auch in diversen Interviews zu dem Film gesehen, dass zum Beispiel diese Glücksspielszenen, wenn er dann online Blackjack spielt, dass sie die einfach wirklich gemacht haben und in der Zeit auch mit echtem Geld gespielt haben, mit ein bisschen weniger als im Film gesagt wird, aber schon auch im Tausenderbereich, sage ich jetzt mal, Geld gesetzt haben, und dann, um dann die echten Reaktionen des Schauspielers, wenn er mal was gewinnt oder wenn er verliert, einzufangen. Ja, diese Mischung aus, und ich glaube, das ist halt, ein Film kann auch nur auf diesem Level dann so werden, wie dieser jetzt geworden ist. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus einem Tick halt Method Acting, aber eigentlich viel mehr so einer Intimität dieser ganzen Crew. Dass halt eine eher kleine Crew mit wenig technischem Firlefanz eine reale, sich real anfühlende Szenerie erzeugt hat, diese Wohnung, in der viele Szenen spielen, die wirkt halt durch die weite Linse nicht beengend für den Zuschauer, selbst wenn wir nah an den Figuren dran sind. Aber sie wirkt auch nicht wie ein Fake-Filmset, das eigentlich viel größer ist, als man das eigentlich sieht, sondern es wirkt wie eine normale, echte Wohnung, in der einfach gedreht wurde. Das hat im Grunde, auch wenn die Schauspieler draußen irgendwie in den Straßen rumlaufen oder so, nie das Gefühl vermittelt, wir laufen hier in einer Filmwelt herum, sondern das ist die echte Welt einer Person, die es so geben könnte. Wenn die Schauspieler dann in irgendeiner Form gesagt hätten, dieses und jenes geht mir zu weit, das mache ich nicht, oder ich investiere mich nicht selber da rein. Es wurde auch viel improvisiert, wie wir im Nachhinein erfahren haben, was auch total Sinn ergibt, warum das im Film auch immer sehr echt und spontan wirkt, was an Interaktion stattfindet. Das klappt nicht mit Dienst nach Vorschrift. Also da musst du schon sagen, ich gebe hier alles und mir ist auch irgendwie nicht zu peinlich und nicht zu intim. Und ich bin einfach vielleicht auch wirklich in manchen Szenen, wenn man mal so ein bisschen runtergekommener aussieht, bin ich auch in dem Moment so runtergekommen, weil ich die letzten 2 Tage so verbracht habe am Set.
Alles, was du jetzt aber gesagt hast, hört sich ja fast eigentlich so an, wie, also ich habe lange überlegt, wie man den Film beschreiben kann, um wirklich Zuhörer dazu animieren, ihn zu gucken, weil es von uns ja auf jeden Fall eine, wie du schon am Anfang gesagt hast, absolute Schauempfehlungen gibt.
Suchempfehlungen auch, weil man wird ihn bestimmt auch aktiv suchen müssen. Das ist kein Film, der einem überall auf Startseite 1 auf einem Streamingdienst empfohlen wird. Sucht nach dieser Offenbarung von einem Film.
Ich habe lange überlegt, wie man ihn beschreiben könnte, ohne dass man halt Beispiele heranziehen muss von anderen Filmen. Und alles, was du gerade beschrieben hast, wenn man den Film gesehen hat, macht halt komplett Sinn. Mhm. Auf der anderen Seite, während du gerade diese ganzen Sachen gesagt hast über die Schauspieler, über die Herangehensweise des Filmens und wie es am Ende aussieht und über die ganzen Sexgeschichten, da kommt ja irgendwie Gaspar Noé zum Beispiel ins Gedächtnis. Und dann denkt man sich, ja gut, sind es jetzt einfach nur fantastische Sexszenen, wo Leute echten Sex... Nein, überhaupt nicht. Darum geht's halt gar nicht. Ja? Oh, hat es so einen experimentellen, gritty Look wie bei irgendwelchen super Indie-Low-Budget-Filmen, wo halt mit Handheld, Shaky Camera... Nein, überhaupt nicht. Wird hier sehr viel improvisiert, dass du so einen Speak-Easy-Film hast, der halt komplett gar kein Skript mehr bedient. Nein, all diese Sachen werden vermieden und man kann das Ganze wirklich nur zu einem homogenen Bild machen, wenn man den Film wirklich sieht. Und ich glaube, gerade das macht den Film so unglaublich sehenswert.
Ja, ja. Wir sitzen ja eigentlich wirklich in dem Fall hauptsächlich, um euch zu sagen, hey, das ist dieser Film, von dem viele von euch noch nie zuvor gehört haben werden, vielleicht auch außerhalb dieses Podcasts nicht viel Chancen haben, dass euch davon erzählt wird, guckt ihn. Und wenn ihr ihn gesehen habt, dann hört diesen Podcast nochmal, weil ihr dann vieles besser verstehen könnt. Und ich kann das komplett unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Ist auch selten, dass ich einen Film sehe, wo ich halt wirklich in jeder Sekunde einfach dieses Gefühl von wirklichem Genuss beim Gucken habe und gleichzeitig diesem Wissen sowas nur so selten zu bekommen. Weil es halt auch genau diese Mischung hat aus, es ist roh, aber es ist dennoch so auf den Punkt gebracht. Der Regisseur hat ja auch, er hat ja auch einen starken Editing-Background, er hat ja, bevor er selber überhaupt Regie geführt hat, auch viel experimentelle Filme geschnitten und er hat ja auch selber gesagt, dass er seit 2015, glaube ich, an dieser Idee überlegt, die jetzt dieser Film geworden ist, aber auch sehr lange an dem Film dann in der Post-Production gearbeitet hat. Und das ist halt das, er ist sehr, sehr, sehr raw und sehr authentisch gefilmt. Aber in der Art, wie er geschnitten ist und in der Art, wie er dann halt am Ende der finale Film erzählt ist, wirkt er dennoch so ausgefeilt. Ohne, wie du das eben auch gesagt hast, ohne in die typischen Fallstricke zu fallen, die sonst häufig Filme haben, die vielleicht schon mal versucht haben, in eine ähnliche Richtung zu gehen. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass ihm von Anfang an klar war, er will nicht einen Film, einen Problemfilm machen. Er will keine soziale Studie abliefern. Der Film erzählt ja auch was. Und wir wollen ja jetzt halt nicht zu viel spoilern und vorwegnehmen, weil man halt oft meint, der Film geht in bestimmte Richtungen, die man auch nicht unbedingt erwartet hat, aber dann hat er nochmal einen Twist oder es wird eine neue Figur eingeführt, die nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Sachen bringt, aber das ist halt umso schade, wenn man das halt schon vorher weiß, was da so alles passiert. Was man auf jeden Fall sagen muss, es ist nicht ein Film über jemanden, der sich im Online mit Frauentreffen verirrt oder der irgendwie sein Leben gerät außer Kontrolle, weil er ein Internetsuchti ist oder so. Das ist es halt alles nicht.
Nachdem wir den Film gesehen hatten, hattest du mir auch gesagt, dass einige Reviews bemängelt hätten, dass hier die Charaktere auch irgendwie zu gut wegkommen und dass einzelne Verhalten, die moralisch bedenklich sind, hier überhaupt nicht kritisiert werden und dass sie einfach nur so dahingestellt werden, ohne bewertet zu werden und dass es auch fahrlässig sein könnte und dass es irgendwie schlecht ist, wenn moralisch bedenkliches Verhalten einfach so, wenn der Charakter einfach so ohne hin und aber da einfach bei wegkommt. Und ich habe dir ja sofort geantwortet, zu keinem Zeitpunkt, während wir diesen Film geguckt haben oder auch danach, habe ich einmal nur darüber nachgedacht, ob das jetzt schlecht oder gut ist, was da gerade passiert, sondern man hat es einfach auf sich wirken lassen, so wie im echten Leben. Ich meine, natürlich denkt man sich seinen Teil, aber ich habe zu keinem Zeitpunkt erwartet, dass der Regisseur oder der Film es in Anspruch hat, mir zu sagen, oh, als Camgirl zu arbeiten, ist natürlich irgendwie verwerflich. Oh, als Addicted Online-Poker-Guy zu leben und mit Camgirls zu chatten, ist auch irgendwie moralisch verwerflich. Diese Fragen warfen sich mir überhaupt nicht auf, sondern man war wirklich nur damit beschäftigt, diese, ja, und man kann eigentlich am Ende sagen, fast schon teilweise tiefschwarze romantische Komödie vor sich entfaltet zu sehen.
Wo man auch genau weiß, da passieren alle möglichen, teilweise verrückten Sachen, aber das passiert nur in dieser einen Geschichte, dieser einen Person. Das ist nicht sinnbildlich für jeden, der Sexcams guckt oder Online-Poker spielt oder Online-Blackjack spielt.
Hier werden keine breiten gesellschaftlichen Gruppen beleuchtet.
Das ist diese eine spannende, interessante, größtenteils auch unvorhersehbar verlaufende Geschichte, bei der man sich immer mal wieder denkt, what the fuck, aber bei der man gleichzeitig immer denkt, ich kann mir aber vorstellen, dass das auch so hätte in der Realität passieren können, weil es in dem Film auch so authentisch umgesetzt sich abspielt. Und das ist dieser geile schmale Grat, den der Film wirklich schafft, perfekt zu gehen. Dass du nie das Gefühl hast, wie zum Beispiel der Film Zola, den ich bei Sundance gesehen habe, dass er jetzt ständig over the top ist und das ist alles irgendwie so zu übertrieben und zu überhoben, so eine merkwürdige Klischee-Fantasie bedient. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht so runtergespielt auf so ein ganz nüchternes Level, sondern es ist genau in der Mitte. Und so Sachen wie Online-Pornografie oder auch Spielsucht, sei es jetzt mit Videospielen oder sonstigen Dingen, das ist in spätestens ab unserer Generation was, wo jeder mit Kontakt hat, wo jeder auch weiß, wie diese Sachen funktionieren, wie sich das anfühlt. Und der Film, selbst wenn er eine Hauptfigur zeigt, die da relativ obsessiv rangeht, überschreitet nie dieses Level, dass man nicht auch eine Verbindung noch dazu findet, dass man nicht zumindest nachvollziehen kann. Es ist nicht so total out there, also total so wie eine übertriebene Fetischfantasie oder so, sondern es bleibt immer auf so einem Level, dass man so sagt, so, ja, kann ich mir vorstellen, so, und kann ich immer noch nachvollziehen und kann ich auch teilweise nachempfinden.
Der Regisseur hat oft in verschiedenen Interviews auch den Begriff irgendwie Naturalness benutzt, was aber nicht zu verwechseln ist natürlich mit Naturalismus, weil wenn wir jetzt wieder von Naturalismus anfangen, dann hat man auch wieder einen bestimmten visuellen Aspekt im Kopf oder einen bestimmten erzählerischen Verlauf im Kopf, sondern es ist genauso, wie du gesagt hast, es wurde hier ein unglaublich schwierig zu findender Mittelweg gefunden, wo die besten Aspekte von verschiedenen Filmgenren, von verschiedenen visuellen Aspekten, Erzählformen irgendwie gepaart wurden, die normalerweise auf dem Papier überhaupt gar keinen Sinn ergeben, aber beim Gucken dann doch auf einmal unglaublich spannend sind und unglaublich viel Spaß machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was du gesagt hast, dass man sich mit den Figuren, obwohl man mit denen vielleicht nicht viel gemein hat oder vielleicht auch gar nichts gemein hat, man kann trotzdem sich in sie hineinversetzen und man kann trotzdem nachempfinden, was sie in diesen verschiedenen Momenten fühlen.
Es ist fast so, als wenn Deep Throat oder Brown Bunny tatsächlich auch sehr gute Filme gewesen wären.
Gerade Brown Bunny kommt...
Über diese Szenen hinaus, über die am Ende dann noch jahrzehntelang gesprochen wird, obwohl Leute den Film gar nicht gesehen haben. Und ich glaube, hier wird über die super expliziten Szenen auf lange Sicht nicht so geredet, weil das auch heute nicht mal diesen Aufruhr überhaupt erzeugen würde, wo jeder Mensch schon mindestens einmal Pornhub und YouPorn besucht hat. Das ist nichts, was man noch nie gesehen hat. Aber der Film drumherum umso mehr resoniert, weil man merkt, oh, der ist sogar noch stärker als diese expliziten Momente.
Weil gerade diese sexuellen Szenen keine sexuellen Klischees bedienen, sondern einfach nur Teil der Szene sind. Und es gibt ja auch viele Filme, die haben irgendwie explizite Sexszenen drin, wo man aber jedes Mal denkt, ja gut, aber die werden uns jetzt wirklich nur gezeigt, weil man diese Sexszene drin haben möchte. Aber sie macht ja eigentlich im großen Kontext keinen Sinn. Also es wird immer so dieser Zwischenraum gefüllt zwischen, es stehen sich zwei Menschen gegenüber und am Ende liegen sie gemeinsam nebeneinander am Bett. Und jetzt wird filmisch dieser Akt hier irgendwie gezeigt. Und das ist halt hier überhaupt nicht der Fall.
Und es ist halt auch nicht dieses alberne, wir wissen genau, was hier passiert und es ist ein Film für Erwachsene, aber jetzt gucken wir weg. Obwohl jeder weiß, was passiert oder obwohl jeder weiß, dass das hier gerade auch irgendwie Teil der Szene immer noch ist. Aber jetzt müssen wir mal kurz weggucken.
Das ist, glaube ich, auch einfach ein mentaler Schritt, den man macht, weil man wahrscheinlich daran gewöhnt ist. Sagen wir mal, man guckt den Film mit den Eltern oder mit irgendjemandem anderen, mit dem man jetzt irgendwie nicht so vertraut ist. Oder im Kino zum Beispiel. Ich meine, teilweise schon schade, dass wir jetzt diesen Film vielleicht nicht in einer Pressevorführung oder in einem gefüllten Kinosaal gucken konnten.
Ich meine, Gott bewahre, die Diskussion nachher mit den Kollegen, die will ich mir gerne ersparen oder überhaupt das anhören zu müssen, was da manche Leute dann vor sich gegeben hätten.
Die wurden uns tatsächlich erspart. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich interessant zu sehen, wie die Leute darauf reagieren. Auf der anderen Seite war es interessant zu sehen, wie man selber darauf reagiert hat. Und zwar gar nicht. Also man hat das wirklich nur visuell aufgenommen und verarbeitet. Aber es war wirklich absolut keine Wertung dabei, was so unglaublich abstrus eigentlich ist, wenn man das bedenkt. Weil egal, was wir uns anschauen, ständig haben wir eine Meinung oder eine vorgefertigte Meinung oder Bilder wecken bei uns sofort irgendwelche Erinnerungen. Und hier diente eigentlich jeder Frame wirklich nur der Story und dem Gefühl, das dem Zuschauer vermittelt werden sollte.
Und ich weiß auch gar nicht, ob das bewusst so gemacht wurde oder nicht, aber auf mich war vor allem der Effekt, dass, weil diese ganzen Sachen sind ja auch eher am Anfang des Films. Auch dieser Fokus auf die sexuelle Komponente ist eher am Anfang des Films.
Und am Ende.
Und am Ende, genau. Ganz am Ende, ja. Ich hatte aber das Gefühl, dass vor allem Scham abgebaut werden sollte, so. Und auch klar gemacht werden sollte, dass es hier nicht darum geht, sich für die Hauptfiguren zu schämen, sondern eher dann das direkt am Anfang des Films beiseite zu legen, diese ganze Schamfrage. Oder man war schon selber in dem Moment längst auf dem Trichter, es geht hier gerade um was unheimlich Interessantes.
Und zwar, nicht sexuelle Begierde oder genau. Man möchte vielleicht noch mehr sehen.
Es wurde
es
wurde so ausgedrückt, hier, guck mal, das ist übrigens nebensächlich. Aber willst du jetzt nicht wissen, wie die weiter reden miteinander?
Ja,
willst du jetzt nicht wissen, genau, wie das weitergeht? Da geht's noch weiter. Da kommt noch was. Wir sind auch erst ganz am Anfang und hier entsteht eine Dynamik und hier sind auch andere Sachen, die passieren. Und das, wie gesagt, vom Gesamterlebnis her fällt mir kein anderer Film ein, der das in der Form dann auch geschafft hat, daraus sowas zu machen, wo ich am Ende wirklich sage, wow, der hat mir echt was erzählt. Der hat mir nicht gepredigt, der hat mir nicht versucht, eine Agenda mit diesem Thema Sexworker oder so, oder weil der Regisseur hat ja auch in Interviews gesagt, sein Ursprungsgedanke war, ich will irgendeinen Film machen, der sich beschäftigt mit dem Thema der Einfluss, den die Digitalisierung und die Computerisierung auf Menschen und deren Alltag und Umgang miteinander hat. Das war erstmal seine Ausgangslage. Aber im Endeffekt hat er dann eine Geschichte platziert in diesen modernen Ist-Zustand, aber hat diesen nicht stigmatisiert. Und da wir alle in diesem modernen Ist-Zustand leben selber und uns das alles überhaupt nicht fremd ist, ist die Geschichte an sich immer mehr in den Vordergrund gerückt. Online-Sex, Pornografie, online sich verlieben oder sowas oder Glücksspiel, Spielsucht, das sind keine fremden Themen, das sind keine Themen, die fern von uns sind im Alltag, den meisten Leuten. Aber es gibt da unheimlich viele interessante Geschichten von Individuen, denen man folgen könnte. Und das ist eine davon. Und die ist spannend zu verfolgen. Und das hat der Film ganz früh geschafft, rüberzubringen und zu etablieren für mich als Zuschauer.
Am Ende des Tages handelt es ja eigentlich wirklich von einer Geschichte zweier Menschen, die sich interessant finden.
Und da, wo Dramatik reinkommt, wo was schlecht läuft. Es gibt ja unheimlich viele eigentlich recht tragische Nebenfiguren, wo man aber auch sagen muss, gerade in New York, das sind Leute, die man da im Alltag so auch trifft und die da so einfach ganz normale Menschen sind. Und da kommt man halt wie auch leicht wieder auf die Safety Brothers. Die meisten Leute dürften ja durch Uncut Gems kennen, den Adam Sandler-Film, der bei Netflix ja viel Furore gemacht hat. Die aber vorher halt auch schon unter anderem den erwähnten Good Time mit Robert Pattinson, den wir beide eigentlich viel besser finden, gedreht haben. Es spielt halt auch immer bei denen so in diesen New Yorker verschiedenen Milieus. Es nimmt teilweise ja schon dramatische Wege und es gibt auch Tiefpunkte in diesem Film. Es werden halt auch nicht negative Aspekte der Topics, die da angefasst werden, verschwiegen. Aber am Schluss steht auch, was wir eingangs immer schon hier in dieser Review ja auch gesagt haben, dass man nicht alles immer so schwarz-weiß-mäßig verurteilen oder beurteilen sollte oder kann oder unbedingt muss. Sondern es kann auch am Ende vielleicht ein finanziell totaler Verlust zu Buche stehen, aber eine Person ist dennoch mit dem Ausgang glücklich oder mental hat in sich etwas, was wertvoller war als das, was sie verloren hat im Laufe der Geschichte. Und all solche Aspekte, die halt nicht so schwarz-weiß sind, wie man sie im ersten Moment malen würde, wenn man es nur auf dem Papier liest. Man muss dafür den Film sehen, man muss dafür diese Reise mitmachen und all diese Irrwege und Umwege auch gehen. Es gibt Sachen in dem Film, wo ich mir auch manchmal, wenn ich nur die einzelne Szene betrachte, gedacht habe, das ist schon gerade abgefuckt oder wie gerät man in so eine Situation? Was würde ich in so einer Situation machen? Aber wenn ich aus der Situation dann am Ende rausgekommen bin, dann denke ich mir auch so, boah, ey, bin ich froh, dass ich das gerade erlebt habe, weil das ist so crazy, das muss man einfach mal gespürt haben. Im Vorhinein sagt man, nee, will ich nicht. Aber im Nachhinein sagt man, okay, jetzt wo ich es erlebt habe, war es schon irgendwie crazy und geil. Wenn ich dann gerade die letzten Szenen so nochmal mir in Erinnerung rufe mit den Hauptdarstellern, dann musst du auch an so einen Film wirklich zu 1000% glauben. Selbst wenn den nachher keiner mögen wird, wenn die Kritiker den nicht verstehen. Um diese Szenen so spielen zu können und mit dieser vollen Hingabe und dieser Bereitschaft, sich auch selbst in jeder Hinsicht zu entblößen und man selbst auch zu sein, während die Kamera läuft. Auch in der Interaktion miteinander. Das macht den Film irgendwie wertvoll am Ende, weil man diese Ehrlichkeit aller Beteiligten spürt. Ich glaube, wir haben eingangs gesagt Authentizität. Dann hast du völlig richtig aber auch gesagt, man kann jetzt auch nicht sagen naturalistisch, weil der Film ist nicht naturalistisch gedreht. Er ist auch stilisiert. durch die Kameralinse, durch die auch bewussten Schnitte und all das. Der ist schon stilisiert, hat auch waschechte Charaktere, wie man sie so auch für den Film analysieren und definieren könnte. Aber am Ende merkt man trotzdem von allen Beteiligten eine Ehrlichkeit und eine Offenheit, die die echten Menschen so in der Kunst widerspiegelt. Was undenkbar für mich ist in einem Studiofilm, was undenkbar für mich ist, selbst in vielen Indie-Filmen. Und deswegen, also sowohl was den Look angeht, als auch was die Qualitäten angeht, ist es für mich tatsächlich so eine seltene Form von, es ist eigentlich mehr Arthouse als Indie, aber ich find's filmischer und auch für den Mainstream selbst wertvoller als einen Big-Budget-Film, den man normalerweise bewerben würde, als ein Big-Budget-Ding.
Ich glaube, diese Grauzonenbeleuchtung, die du besprochen hast, ist hier nochmal hervorzuheben. Ich würde mir nicht anmaßen, das zu vergleichen, aber man kann ja schon fast von dieser schlingensiewischen Doppelbeleuchtung reden, weil gerade diese Räume dazwischen die ganze Zeit beleuchtet werden. Und es wird nicht auf Schwarz und Weiß gespielt. Es wird nicht gesagt, das ist gut und das ist böse. Hier sind moralische Werte vertreten worden, hier wurde Böses getan. Es ist ein ständiger Wechsel, so wie im echten Leben auch. Ich meine, wir bewegen uns ja auch nicht in einer Realität, wo es nur Gutes und nur Böses gibt. Man hat immer beide Seiten der Medaille. Und der Film spiegelt das eigentlich so genau nur wieder und beleuchtet sehr kunstvoll, im wahrsten Sinne des Wortes, diese Zwischenräume auf eine ganz besondere Art und Weise.
Das ist das, was ich meine. Der Film, mehr als auch ein Mainstream-Film von Disney produziert oder so, der dann auch sagt, nur wir müssen am Ende schon mit dem Finger drauf zeigen und da noch eine moralische Sache ganz klar reinbringen oder so, die unserem Firmenkonzept entspricht oder so. Hier, glaube ich, wird viel mehr der Mainstream-Zuschauer repräsentiert, ohne ihn zu verurteilen für Sachen, die heutzutage eigentlich relativ Teil des alltäglichen Lebens der meisten Leute sind. Die Hauptdarstellerin, die dieses Cam Girl spielt, was im Mittelpunkt des Interesses der Hauptfigur steht, also die zweite Hauptfigur, ist aus Anka Gems tatsächlich auch eine Darstellerin, die Geliebte von Adam Sandler in dem Film.
Genannt Julia Fox, genau. Spielt hier das Cam Girl Scarlett.
Und ein weiterer Schauspieler war auch halt in Good Time drin, der auch hier eine kleine Rolle spielt und eigentlich sogar, wie wir nachher erfahren haben, das Bindeglied war, worum Julia Fox in dem Film war. Wir hatten schon mal so vermutet, auch weil teilweise Sachen, was Authentizität und New Yorker Milieu angeht, so stark an die Safety Brothers erinnert hat, dass vielleicht da sogar eine direkte Verbindung besteht, aber es ist dann eher so über Umwege, dass diese Schauspieler dann in Verbindung standen und deswegen beide in dem Film gelandet sind. Eine andere Sache, die uns aber mit dem Film verbunden hat, das haben wir schon beim Gucken festgestellt, ist, schon relativ früh habe ich an einen Berlinale-Kurzfilm denken müssen, Bad at Dancing, den wir nicht nur gesehen haben, sondern wo wir auch die Regisseurin und die beiden Hauptdarsteller auf der Berlinale interviewt haben vor einigen Jahren. Hat mich an diesen Film erinnert, weil es war so eine Mischung aus Real-Life-Satire und Komödie. Viele explizite sexuelle Momente drin waren. Im Großteil ging es da meistens um eine Wohngemeinschaft, bei der halt die Mitbewohnerin ständig einfach selbstverständlich reingeplatzt ist ins Zimmer, während ein Pärchen Sex auf verschiedene Art und Weise hatte. Und sie hat dann einfach ihre Probleme denen ausgebreitet und über ihren Alltag geredet oder über irgendwelche anderen Sachen mit denen geredet, während die halt weiter verkehrt haben. Und das wurde auch sehr explizit gezeigt, ohne da irgendwas zu zensieren.
Und vorrangig, glaube ich, wurden wir aber auch an diesen Film erinnert, weil der Film Private Chat diese ganz schwer zu beschreibende New Yorker Machart hat.
Genau.
Es ist diese Gratwanderung zwischen Indie-Film, Arthouse-Film auf eine ganz bestimmte New Yorker Art, die man häufiger in Filmen sieht, aber so explizit wirklich nur in ja, fast schon diesen Festival-Filmen oder zum Beispiel Bad at Dancing, den wir gesehen haben.
Genau, oder auch schon oft erwähnt bei uns in den Filmkritiken von Dustin Guy Defer, Person to Person, ein anderer Kurzfilm, der später auch zu einem Langfilm nochmal von ihm selbst gemacht wurde, mit Michael Cera in der Hauptrolle. Aber der Kurzfilm, den wir damals gesehen hatten auf der Berlinale, wo wir auch ihn interviewt haben, den Regisseur, auch in New York spielend, die Art, wie das gedreht ist, wie diese Charaktere da sind und so weiter. Und meistens sind es ja auch Geschichten, die zumindest teilweise auf wahren Erlebnissen der Leute basieren. Und die Regisseure sind ja in allen Fällen New Yorker. Das ist schon kein Zufall, dass wir da direkt immer zumindest denselben Vibe verspüren. Und hier war es halt besonders interessant, weil wir diesen PVT-Chat sehen. Ich schon relativ früh mich an bei der Dancing halt so ein bisschen erinnert gefühlt habe und wir dann auch schnell drüber gesprochen haben. Und dann tatsächlich so in der Mitte des Films eine Figur auftaucht und der Schauspieler ist Keith Paulson, einer der Hauptdarsteller aus diesem Bad at Dancing, den wir auch selber auf der Berlinale im Interview hatten, in diesem Dreier-Interview. Ich baue das natürlich auf die letzte Punkt-Website ein unter diesem Podcast. Könnt ihr euch das angucken. Und das Verrückte ist halt, dass wir ihn recht früh erkannt haben und er halt so eine Art von Schauspieler ist, bei dem man sich gar nicht vorstellen kann, dass er in anderen Filmen mitspielen würde, als eben in solchen Filmen. Und er einfach auch komplett davon lebt, diese Mischung hinzukriegen aus, er spielt da keine Idee von einer Rolle, sondern er weiß ganz genau, wer diese Person ist. Er kennt eine Person, die so ist wie die Rolle, die er spielt, oder es spiegelt Sachen aus seinem eigenen Leben wider. Du musst auch sein Aussehen nicht verändern oder so, sondern er ist dann in dem Moment wirklich diese Person. Und auf die Art könntest du eine Person nur schwer in einem super kommerziellen Hollywood-Film unterbringen. Und deswegen macht es halt so viel Sinn, und das ist jetzt nicht nur so von uns hierher geredet, sondern wir kennen ihn halt nur aus diesen Filmen, wo das halt genauso zutrifft. Und dann siehst du ihn und es macht sofort komplett Sinn, wenn du halt diesen Kurzfilm von der Berlinale kennst, dass er in diesem Film diese Rolle spielt. Und das, was er in unserem Interview halt auch erzählt, wie er damals bei dem Kurzfilm an die Sache rangegangen ist, was ihn daran gereizt hat und so weiter, sind genau die Sachen, die er jetzt in anderen Interviews über diesen Film gesagt hat. Ja, das ist halt irgendwie interessant, da so eine Kultur zu erkennen, die auch wirklich eine Subkultur darstellt zu den typischen in L.A. produzierten Filmen oder zu anderswo produzierten Filmen, die es schafft, zu überleben und zu existieren und auch einen Markt zu finden und jetzt auch international hier in Deutschland zum Beispiel auch einen Release zu bekommen. Und der Film wird ja auch, obwohl wir, glaube ich, beide da eher sagen, guckt euch das Original an, aber er wird ja auch synchronisiert auf Deutsch, wie ich erfahren habe von den PR-Leuten, die uns den Film geschickt haben.
Du hast am Anfang gesagt, vielleicht einer der besten Filme des Jahres. Da hatte ich noch mal kurz nachgedacht, aber jetzt, wo wir wieder darüber gesprochen haben, kann ich dem absolut nur zustimmen.
Obwohl wir erst im Februar sind.
Richtig.
Ja.
Aber was soll noch kommen?
Ja.
Also der Film hat ja so viele...
Er wäre auch in all den Jahren vorher der beste Film des Jahres gewesen, wenn ich ihn da schon gesehen hätte.
Definitiv. Ja. Er checkt halt so viele Boxen. Gut, bei uns muss man sagen, aber trotzdem, glaube ich, können wir so ein bisschen ein Auge werfen, auch auf Leute, die vielleicht, wie ich schon gerade gesagt habe, nicht ganz so involviert sind. Der Film funktioniert einfach.
Für mich checkt er all diese Boxen. Was stört mich generell an den meisten Fließbandproduktionen, an den üblichen Kinofilmen, die so in den letzten Jahren erschienen sind? Was ist da sowas, was immer mehr bei fast allen Filmen gleich war, was mich irgendwie angeödet hat, was so von der Machart her auch immer generischer wurde?
Das habe ich ja versucht vorhin zu...
Und dieser Film ist in jedem Punkt genau das Gegenteil davon. Genau wieder das, was man jetzt braucht, um wieder Bock auf Filme zu bekommen und wieder das Gefühl zu haben, was zu erleben, was relevant ist, was Spaß macht, was spannend ist, was interessant ist und dennoch sich nicht anfühlt wie ein Film, der nur funktioniert, wenn man ihn akademisch seziert. Und das muss man auch nochmal ganz klar und deutlich sagen, das ist kein Film, der kryptisch ist, das ist kein Film, der großartig eine Vorbildung oder irgendwas braucht, um ihn völlig auskosten zu können. er schafft das, indem er eine fantastische Filmsprache hat, indem er wirklich eine, also meiner Meinung nach, von allen Dingen, die ich schätze, meisterhafte Wahl an ungewöhnlichen ästhetischen Entscheidungen trifft. Also gemessen an dem, was man normalerweise so als kommerziellen Standard sieht. Aber man muss das nicht erkennen und interpretieren, um es genießen zu können.
Das habe ich vorhin, glaube ich, versucht, so zu erklären, wie du es gerade mal zusammengefasst hast, dass der Film kaum über seine unglaublich positiven Aspekte zu definieren ist, sondern ich glaube, wir haben versucht zu zeigen oder darüber zu sprechen, wie er es verhindert, diese negativen Eigenschaften auszulassen, die wir von anderen Filmen kennen. Darüber definiert er sich halt. Und das ist halt das Tolle daran. Er sagt nicht, wow, schau mal, wie toll ich bin, sondern ich bin einfach. Schau mich an.
Und du denkst nie, Camgirl, Frauenbild oder der Typ, der das konsumiert, Männerbild oder sowas, sondern so, nein, du denkst dir, echter Mensch, spannend, was hier passiert. Und der Regisseur hat in einem Interview, das ich gesehen habe, auch gesagt, er hat recherchiert, er hat Kontakt zu Frauen, die im Camgirl-Gewerbe arbeiten, weltweit aufgenommen, um ein bisschen zu erfahren, wie sie dazu kamen, was ihre Geschichte ist und so weiter. Und seine Vorstellung war die, die er kannte aus, von Freunden aus New York. Junge Frauen, die das so nebenbei machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und größtenteils müssen sie nur mit Männern reden, während die Webcams ein bisschen was Sexyes anziehen. Und aber sie müssen noch nicht mal irgendwie was vor der Kamera machen und so weiter, sondern es ist nur so ein bisschen so ein Spiel. Sie können richtig viel Geld damit verdienen. Aber was er bei seiner Recherche dann darüber hinaus erfahren hat, war größtenteils so Prostituierte, die irgendwo in Bolivien, Kroatien, Ungarn in einem Bordell, in einem Nebenraum sitzt und weil sie 5 Kinder zu Hause hat, das halt machen muss. Und dann masturbiert sie vor der Kamera, um Geld zu verdienen. Wo er dann gesagt hat, das war zwar alles interessant und ich habe da super viel erfahren, aber das wollte ich nicht in meinem Film aufgreifen, weil es gibt halt alles Mögliche. Das gibt's auch, da gibt's auch Filme drüber, aber es gibt auch genauso das, was ich in meinem Film zeige, so, das ist halt einfach ein anderer Mensch, bei dem es anders ist oder der da eine andere Realität hat oder wo eine andere Geschichte daraus entspringt, die damit gar nichts zu tun hat. Der Titel ist halt da irreführend, das Poster ist irreführend in dem Sinne, dass wenn man den Film gesehen hat, man halt nicht sagen würde, denke ich, das ist ein Sex-Cam-Chat-Film, das ist ein Porno- oder Erotik-Film. Das ist ja wirklich ein Teilaspekt von vielen, aber es ist nicht so repräsentativ für diese Sache oder es trifft am Ende auch keine Betrachtung eines Milieus in irgendeiner Form. Sondern es ist sehr explizit, in viele Richtungen auch gehend, eine Charakterreise.
Und so wie der Film sich das Ende und den Ausgang der Geschichte doch relativ offen hält, darin liegt ja seine Stärke, dass man am Ende nicht einfach sagen kann, ich habe einen Film gesehen, der handelte davon und der hat mir das und das gezeigt und ich habe das gefühlt, sondern er bot eine Vielfalt an Reaktionen. Und diese Vielfalt, die fehlt uns ja in den meisten Filmen heutzutage.
Am Ende steht eigentlich das Bedürfnis, ihn nochmal sehen zu wollen.
What do you say?
Thank you.
Yeah.
I saw a girl and she looks exactly like you.
I bet she wasn't as hot as me.
She looked exactly like you.
Okay, well, I've never been to New York, so.
What would you say if I had a picture of you in New York?
I want to see it.
What would you say if I had a picture of you in New York?
I'd say, wow, you're really great at Photoshop.